Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Alexander Wagner und ich begrüße Sie zu Tübisch Sport, einem Projekt der Tübinger Sportstudenten. Entstanden ist es im Seminar namens Sport im Hörfunk, geleitet von Günther Schroth und Verena Burg. Die Studenten haben sich die Mühe gemacht, Radiobeiträge zu verfassen und aufzunehmen. Also spanne ich sie nicht weiter auf die Folter und steige gleich ein in den ersten Beitrag. Eine Glosse über Sportstudenten von Maurice Müller.
So wie du studierst, würde ich gerne Urlaub machen. Ja, diesen Satz muss sich ein Sportstudent durchaus häufiger anhören. Denn darf man den gängigen Klischees an deutschen Hochschulen glauben, so ist der Sportstudent ein fauler Nichtsnutz, dessen IQ sich nur geringfügig vom Umfang seines Bizeps unterscheidet. Auch als ich meiner Mutter verkündet habe, dass ich Sport studieren werde, wollte sie nur wissen:
Bist du irre? Bist du irre?
Nun, das bin ich freilich nicht. Nein, und an dieser Stelle sei auch allen anderen gesagt, so ein Sportstudium ist nicht ohne. Man muss sich körperlich und geistig äußerst fit halten. Das hört sich einfach an. Aber
das ist Arbeit, wo man leistet.
Das hat der Patron der Sportstudenten, so der inoffizielle Titel von Lodder, gut erkannt. Und so gestaltet sich der Tag eines Sportstudenten aus einer gesunden Mischung aus Sport und Theorie. Es wird geturnt und gelesen, gekickt und gerechnet. Yoga und Sudoku gehen Hand in Hand. Erst wird ein Rad geschlagen, dann ein Rad nachgeschlagen. So werden nun einige erkennen, dass Sportstudenten doch mehr sind als akademische Hedonisten.
Das ist der eigentliche Schlawiner.
Aber auch am Institut für Sportwissenschaft kommt die Zeit der Klausuren. Um die Prüfungsangst zu vertreiben, könnte man mit dem Lernen stets rechtzeitig beginnen. Das widerspricht aber einem Grundsatz der Sportstudenten.
No risk, no fun. Das ist mein Motto.
Oder auf gut Deutsch gesagt, was du verschieben kannst auf morgen, musst du heute nicht besorgen. Trotzdem gilt natürlich frei nach Sepp Herberger, die nächste Klausur ist immer die schwerste. Deswegen werden dann doch noch Bücher gewälzt und der Vorlesungsstoff in das Hirn gemartert. Wer allerdings nicht weiß, wie man eigentlich lernt und sich nur fragt,
Was soll ich machen?
Für den gibt es ja immer noch das Prinzip Hoffnung. Dann heißt es Augen zu und durch. Das kann allerdings das Schreiben in den Klausuren erschweren. Trotz all dem Stress sollte man aber immer bedenken, bloß nicht den Sand in den Kopf stecken. Stimmt's, Lodder?
Das ist Arbeit, wo man leistet.
Ja, ja. Ist ja gut jetzt.
Vielen Dank, Maurice. Das war sehr unterhaltsam und ein guter Einstieg. Wie du sagtest, so faul sind Sportstudenten wirklich nicht. Sie wollen ein Beispiel? Lars Meyer-Hübner und Stefan Löffler haben sich die extreme Mühe gemacht und eine Live-Reportage auf die Beine gestellt. Wir beginnen mit dem ersten Teil von dieser.
Die ersten 3 Minuten sind um und Tübingen liegt jetzt schon mit 6 Punkten Rückstand zurück. Radkovic hat jetzt die Chance, um zu verkürzen, und da ist der erste Punkt für Tübingen durch einen Freiwurf. Macht er auch den zweiten rein, die Trommeln ertönen und der geht daneben. Das ist kein guter Beginn für die Walter Tigers am heutigen Tag in der Paul Horn Arena. Und wieder bauen die Frankfurt Skyliners auf, sie lassen sich Zeit, sie führen, aber finden jetzt keine Anspielstation. Die Nummer 4 von den Skyliners geht durch die Mitte durch, spielt nach außen und für 3, nein, der geht daneben. Aber ein Offensiv-Rebound von den Frankfurtern, die bauen erneut auf. Sie lassen sich Ruhe und nicht aus der Ruhe bringen. Der Ball kreist um die 3-Meter-Wurflinie, Zug nach innen und naja, das war ein missglückter Wurf. Und jetzt die Tigers mit der Chance zum Fastbreak. Das war ein schöner Pass und da steht es nur noch 6-3.
Es bleibt also spannend und wir werden später nochmal vorbeischauen, wie es steht. Aber jetzt erstmal ein Beitrag von Stavros Georgiou über den bisherigen Saisonverlauf des VfB Stuttgart.
Was war das für eine turbulente Hinrunde für den VfB Stuttgart? Da hatten sich nach der tollen letzten Saison alle im Umfeld der Schwaben auf die neue Spielzeit gefreut und sie wurden größtenteils enttäuscht. Trotz des Abgangs von Top-Torjäger Mario Gomez war die Erwartungshaltung angesichts namhafter Neuzugänge wie Zdravko Kuzmanovic, Pavel Pokrepniak oder Alexander Klepp groß. Und nach dem Einzug in die Gruppenphase der Champions League war die Welt für Kapitän Thomas Hitzlsperger und Trainer Markus Babbel noch in Ordnung.
Ja, wir sind schon zufrieden. Es war unser großes Ziel, in die Champions League einzuziehen. Das ist uns jetzt gelungen und deswegen sind wir alle glücklich.
Aber Kompliment an die Truppe. Hat sich belohnt für ein halbes Jahr grandioser Aufholjagd. Jetzt sind wir in der Gruppenphase und ich denke, alle im Verein, auch Fans, das haben wir uns erträumt.
Das Folgte war jedoch ernüchternd. Die Mannschaft war gegenüber der letzten Saison nicht wiederzuerkennen. Die Stürmer stürzten in eine tiefe Krise. In der Liga rutschte der VfB in besorgniserregende Regionen ab. Zwischenzeitlich Platz 17 und vorher das Aus im Achtelfinale des DFB-Pokals bei einem bis dahin mäßigen Zweitligisten aus Fürth brachten zwangsläufig Diskussionen um den Trainer mit sich. Da half es auch nicht, dass der VfB in der Champions League im letzten Spiel gegen Ursi Ceni den Einzug ins Achtelfinale selbst in der Hand hatte. Nach der 0:4 Niederlage in Leverkusen am 14. Spieltag folgte eine Woche, die viele irritierte. Die Verantwortlichen wollten es sich nicht einfach machen. Die üblichen Mechanismen des Profifußballs sollten diesmal nicht greifen. Der Trainer Markus Babbel blieb im Amt. Stattdessen wurde Thomas Hitzlsperger als Kapitän der Mannschaft abgesetzt. Mathieu Delpierre übernahm die Binde. Die Spieler sollten gewarnt sein. Doch der erwünschte Effekt blieb aus und schon beim nächsten Heimspiel gegen den VfL Bochum sollte Markus Babbel zum letzten Mal auf der Bank der Stuttgarter Platz nehmen. Mehrere Fans belagerten nach Abpfiff und einem mageren 1:1 die Arena und machten ihrem Ärger lauthals Luft.
Wir haben die Schnauze voll, wir haben die Schnauze voll, wir haben die Schnauze voll. Scheiß Millionäre, wir sind scheiß Millionäre, scheiß Millionäre.
Einen Tag später, am 5. Dezember, wurde Markus Babbel entlassen und mit dem Schweizer Christian Groß ein neuer Mann vorgestellt.
Hier zu sein, ist eine ehrenvolle Aufgabe, aber auch eine sehr schwierige Aufgabe. Es geht darum, das zu retten, was es zu retten gilt. Ich will mit der Mannschaft wieder auf die Siegerstraße zurück.
Der mittlerweile Ex-Trainer des VfB ließ es sich nicht nehmen, ein letztes Mal vor die Presse zu treten und zu den Ereignissen nach dem Bochum-Spiel Stellung zu nehmen.
Gestern haben sich auch Szenen abgespielt, die mich sehr nachhaltig gemacht haben. Und selbst, es ist mir jetzt wichtig, dass Sie da richtig gut zuhören, selbst die sogenannten Fußballmillionäre haben es nicht verdient, dass man ihnen Mordgießen entgegenbringt, einen Hass entgegenbringt.
Unter Groß schaffte Stuttgart den Einzug in das Achtelfinale der Champions League und bekam die Kurve in der Bundesliga. Mittlerweile steht der VfB nach 5 Siegen in Folge auf Platz 11 der Tabelle und dürfte sich bei 11 Punkten Abstand zum Relegationsplatz der Abstiegssorgen entledigt haben.
Danke Stavros für deine Zusammenfassung und Analyse. Fußball ist zwar die Nummer 1 im Sport, jedoch trotzdem nicht alleine. Eine Alternative wäre beispielsweise Judo. Esther Drodler zeigt in ihrem Beitrag wieso. Beitrag ab.
Hajime!
Nein, das war kein Nieser. Das ist das Startzeichen der japanischen Kampfsportart Judo, das den Kampf beginnen lässt. Ich bin heute am Olympiastützpunkt in Sindelfingen und dies war auch mein Startzeichen, diese tolle Sportart vorzustellen. Spätestens nach dem Olympiasieg von Ole Bischoff in Peking hat jeder schon mal etwas von ihr gehört. Aber was macht diese Sportart aus und vor allem warum fängt man mit Judo und nicht wie jeder andere mit Fußball an? Dies wird zuallererst unsere Jugend erzählen.
Ich finde Judo besser als Fußball, weil man sich da lernt zu verteidigen.
Ich bin der Meinung, dass Judo besser ist als Fußball, weil im Judo herrscht mehr Disziplin. Für Judo braucht man ein Talent, nicht so wie beim Fußball, das einfach jeder spielen kann.
Ich finde an Judo besser als an Fußball, dass man immer bis an seine Grenzen gehen muss, um einen kleinen Fortschritt zu erreichen.
Warum kommt man jedoch auf die Idee, Judo als Leistungssport zu betreiben, obwohl man damit, im Gegensatz zum Fußball, kein Geld verdienen kann? Dennis Huck und Michaela Baschin haben die Antwort.
Hallo, mein Name ist Dennis Huck. Ich bin 27 Jahre alt. Mein größter Erfolg war mit 23 Europameister. Warum ich finde, dass Judo bessere Sportart ist als Fußball? Man kriegt Werte vermittelt, die im Fußball ein bisschen fehlen. Disziplin. Und natürlich ist es eine Sportart für den ganzen Körper. Und außerdem finde ich, in Einzelsportart ist es immer auch gut. Auseinandersetzung Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau. Man kann es auf keinen anderen schieben.
Mein Name ist Michaela Baschin. Ich bin Nationalkaderathletin. Und meine größten Erfolge sind die Olympischen Spiele. Da bin ich 9. geworden. Bin 2-mal Dritte bei den Europameisterschaften. Was ich an Judo gut finde, ist, dass es eigentlich auch jeder machen kann. Also man braucht in jeder Gewichtsklasse starke und gute Leute. Das heißt, von dem Superleichtgewicht bis 48 Kilo, wie es ich bin, bis zum Schwergewichtler mit seinen 100 Kilo.
Warum diese Sportart sogar als Erziehungssystem gilt und bis ins hohe Alter betrieben werden kann, erzählen nun zwei erfahrene Trainer.
Mein Name ist Wolf-Rüdiger Schulz und ich bin seit 30 Jahren hauptamtlicher Trainer. Ich mache Judo seit 45 Jahren, also habe auch selbst als Kind auch mit dem Judo begonnen. Ich finde, dass das Judo nicht nur ein Sportart ist, sondern auch ein Erziehungssystem und Prinzip. Das merkt man, wie unsere Kleinen groß werden und wie die sich entwickeln und wie wichtig das ist, die Achtung vom Gegner zu haben und vor der Leistung des anderen. und wie sie auch mit anderen Menschen insgesamt umgehen und dazu erzogen werden. Was den Reiz dieser Sportart besonders ausmacht für mich ist, dass man sich nicht hinter anderen verstecken kann, sondern es ist immer so, wenn man verloren hat, dann war der andere wirklich besser. Und das muss man anerkennen und das ist auch sehr wichtig, dass man damit lernt umzugehen.
Ich heiße Horst Pfeiffer, ich mache seit 1974 Judo und bin zum Judo gekommen als Fan von Bruce Lee. Und da es damals zu dem Zeitpunkt kein Kung Fu in Deutschland gab, habe ich gedacht, ich fange mal mit Judo an.
Und bin dann dabei geblieben. Der Hauptgrund, weshalb man Judo empfehlen kann für alle Menschen, sind die Werte, die das Judo auch vermittelt. Zu denen gehört Mut, Respekt, Wertschätzung, ein Miteinander, um nur einige aufzuzählen. Diesen Sieg, den man da für sich persönlich erringt, und zwar nur für sich persönlich, das ist etwas, das einem niemand nehmen kann. Dieses Erlebnis ist wie beim Bergsteigen, wenn man einen ganz hohen Berg erklommen hat und oben runterkommt und weiß, jetzt hat man es geschafft.
Ate!
Dieses Zeichen signalisiert das Ende eines Judokampfes und heute auch das Ende dieses Beitrags. In diesem Sinne hoffe ich, einige Sportbegeisterte vom Fußballplatz in die Judohalle gelockt zu haben.
Vielen Dank, Esther. Schalten wir schnell wieder rüber und schauen mal, wie es aussieht bei den Walter Tigers gegen die Frankfurt Skyliners.
Die Walter Tigers aus Tübingen führen nach der ersten Halbzeit hier in der Paul-Horn-Arena gegen die Skyliners aus Frankfurt mit einem Punkt. Das hätte man so nicht erwarten dürfen, nachdem die Tigers beim letzten Spiel gegen die Skyliners eine Klatsche mit 35 Punkten Rückstand zu verzeichnen hatten. Lars, wie hast du das erste Halbzeit gesehen?
Ja, man muss dazu sagen, Tübingen hat gerade einen Lauf. Sie haben die letzten 4 Spiele in Folge gewonnen und spielen auch wirklich einen sehr guten Basketball. Am Anfang der Saison hat es noch nicht ganz gestimmt. Die Philosophie von dem Trainer Igor Perovic wurde noch nicht vollständig umgesetzt, weil die Spieler sich einfach noch nicht wussten, wie sie jetzt genau laufen sollten. Mittlerweile hat sich das geändert. Jeder weiß, wie er zu laufen hat, wie er den Mitspieler anzuspielen hat. Es ist einfach sehr gut, wie diese Tübinger Mannschaft mit dem geringsten Etat der Liga, man muss es immer wieder zusagen, sie haben den geringsten Etat der Liga mit nur 1,1 Millionen Euro. Da kann man nicht viel erwarten eigentlich von der Mannschaft. Jedoch kämpfen sie wirklich um jeden Ball.
Ja, das ist doch beeindruckend, dass diese kleine Mannschaft hier so aufspielen kann und auch einen 6-0 Rückstand nach den ersten 2 Minuten so gut verkraftet hat. Man darf, denke ich, gespannt sein, was uns hier noch in der zweiten Hälfte, in den 2 Vierteln erwartet. Hier ist noch einiges möglich und vielleicht sehen wir die Tigers sogar gewinnen.
Danke, Jungs. Na, das ist ja spannend. Hoffentlich werden sie in der zweiten Halbzeit zulegen. So lange überbrücken wir vorerst mit Simon Schleichs Kommentar zur enttäuschenden Handball-EM 2010.
Planlos, harmlos, mutlos und hilflos. So kann man das Auftreten der deutschen Männerhandballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2010 in Österreich beschreiben. Insgesamt gelang dem deutschen Team während des Turniers lediglich ein Sieg bei 2 Unentschieden und 3 Niederlagen. Damit belegte man nur den 10. Platz. Das ist das schlechteste Ergebnis bei einer Europameisterschaft seit 1994. Man reihte sich sogar noch hinter dem Handballzwerg und Austragungsland Österreich ein. Die Mannschaft brillierte in der Vor- und Hauptrundengruppe, nach der dann im Übrigen auch Schluss war, vor allem durch unvorbereitete und schlechte Würfe sowie durch fehlende Abstimmung in allen Mannschaftsteilen. Zeitweise war die Wurfausbeute so schlecht, dass man den Eindruck gewann, als würden die deutschen Spieler auch kein leeres Scheunentor treffen. Vor allem im Angriff merkte man der jungen Mannschaft ihre Verunsicherung an. Selbst vermeintliche Führungsspieler wie Holger Glandorf oder Michael Kraus blieben dieser Bezeichnung während des gesamten Turniers überschuldig und vermochten es nicht, der Mannschaft Sicherheit zu verleihen. Der Erfolgsdruck, der durch das hervorragende Abschneiden deutscher Mannschaften bei Europameisterschaften in den letzten Jahren allgegenwärtig war, lähmte die Mannschaft so sehr, dass der erhoffte Spielwitz der jungen Wilden nicht aufkam. Undisziplinierte Alleingänge, hohe Fehlerquoten im Torabschluss und Absprachefehler im Positionsangriff waren die Folge. So zeigten die beiden letzten von Fehlern geprägten Spiele gegen Spanien und Tschechien dann auch deutlich auf, dass so ein Turnier nicht nur körperlich, sondern auch mental sehr anstrengend sein kann. Zusätzlich wurde die mentale Verfassung der Spieler durch die Nachricht vom Tod des ehemaligen Nationalspielers Oleg Velicki stark strapaziert. Die unverkennbaren Abstimmungsschwierigkeiten innerhalb der Mannschaft liefern erneut Zündstoff für die hitzige Diskussion um den internationalen Wettkampfkalender. Die nationalen Vereine beschweren sich, dass ihre Spieler unterjährig zu oft zur Nationalmannschaft reisen müssen und die internationalen Turniere wie Welt- und Europameisterschaften in Abständen von einem Jahr zu kurz aufeinander folgen. Der Nationaltrainer dagegen bemängelt, dass die Vorbereitung auf diese internationalen Turniere zu kurz sei und dadurch keine ausreichende Abstimmung zwischen den Nationalspielern aus verschiedenen Vereinen entstehen könne. Des Weiteren ermahnt er die Entscheidungsinstanzen, dass die andauernde Belastung von Training, Ligaspielen und Nationalmannschaftsterminen die körperliche Leistungsfähigkeit eines jeden Spielers auf eine harte Probe stellt. Das Paradoxe daran ist, dass sowohl unter den Vereinen als auch beim Bundestrainer das einheitliche Credo herrscht, dass der Wettkampfkalender entzerrt werden muss, die Entscheidungsträger des Internationalen Handballverbandes jedoch die Attraktivität und Schnelllebigkeit des Handballsports mit jährlichen Turnieren untermauern wollen. Aber kann es wirklich das Ziel des Internationalen Handballverbandes sein, dass die Nationalmannschaften mit müden und angeschlagenen Spielern zu Welt- und Europameisterschaften anreisen oder gar mit verletzten Spielern zurückkehren? Wann werden die Entscheidungsträger diese offensichtlich längst veralteten Strukturen also endlich aufbrechen? Die vergangene EM hatte jedoch auch Lichtblicke für den deutschen Zuschauer parat. Denn immerhin bewies die Abwehr, dass sie die von anderen Nationen oft bewunderten Tugenden wie Kampfgeist oder Einsatzbereitschaft nicht komplett verlernt hat. Vor allem der deutsche Abwehrchef Oliver Rogisch, der laut Statistik zweitbester Abwehrspieler des Turniers wurde, ging mit viel Einsatz und Kampfgeist als Vorbild für jüngere Spieler voran. Zudem zeigten die beiden deutschen Torhüter Johannes Bitter und Silvio Heinevetter, die auf Platz 5 der Rangliste der besten Torhüter landeten, solide Abwehrarbeit. Daher kann man der jungen Mannschaft auch keinen Vorwurf machen. Denn Fakt ist, dass vor dieser EM lediglich 5 von 16 eingesetzten Spielern über internationale Turniererfahrung verfügten und die Mannschaft im Vergleich zu den goldenen Zeiten der Jahre 2004 bis 2007 komplett umstrukturiert wurde. Es gibt demnach einfach noch keine gestandenen Führungsspieler, die die nötige Erfahrung und Ruhe in die Mannschaft hineintragen könnten. Man muss also konstatieren, dass diese junge deutsche Mannschaft noch einige Schritte von der Weltspitze entfernt ist, mit dem Umbruch zu einer jüngeren Mannschaft jedoch schon der erste große Schritt in eine vielleicht ebenso goldene Zukunft wie die der letzten Generation getan ist. Wenn dann noch die Sturheit der Funktionäre ein Ende findet, steht einer erfolgreichen deutschen Handballzukunft nichts mehr im Wege.
Ja, leider mussten die deutschen Handballerherzen dieses Jahr bluten. Wir hoffen, dass es nächstes Mal besser wird. Danke, Simon. Doch kein Grund zur Trauer. Nils Büchner heitet uns etwas auf mit American Football. Startfrei für seinen Beitrag.
And the Colts have had a hard time all season covering kicks. It's Hester trying to work it back to the middle. Gets past the first wave and here he goes. It's Hester inside the 30. Hester's going to take it all the way for a touchdown. And no flag, 92 yards.
In diesen Momenten werden Helden geboren. Es sind Namen wie Peyton Manning, Drew Brees, LaDainian Tomlinson oder Adrian Peterson, die jedes Kind im Schlaf herunterbeten kann. Zumindest in Amerika. Sie wirken wie die Gladiatoren der Neuzeit in einem für viele Deutsche befremdlichen Sport, American Football. Das Highlight der Saison, der Super Bowl, fand letztes Wochenende statt und auch in der Neckarregion zog es einige Unersättliche die halbe Nacht vor die Bildschirme. Rund 200 Zuschauer waren bei der von den Stuttgart Scorpions veranstalteten Super Bowl Party zu Gast und feierten bis in die frühen Morgenstunden. Mit unter den Gästen war Bernd Metzler. Er ist seit fast 20 Jahren begeisterter Football-Fan und bedauert den derzeitigen Rückgang des Interesses an diesem spannenden Sport.
Also nach Auflösung der NFL Europe würde ich eher sagen, dass sich also zurückentwickelt hat, weil viele Fans, die damals als Partyfans verschrien waren, haben sich da zurückgezogen. Einige sind zu, ja, kann man sagen, GFL-Teams, zweite Liga, also GFL-2 oder Regionalliga-Teams abgewandert. Aber das Gros der Fanszene, die damals entstand durch die Galaxy 1991, 92 und dann 95 wieder weiter, hat sich doch sehr, sehr viel verlaufen.
Trotzdem versuchen Menschen wie Bernd, das amerikanische Flair rund um das Spiel auch hier im fernen Deutschland zu verbreiten. Erfahrung hat er dabei während seiner zahlreichen Besuche der NFL Europe-Spiele gesammelt.
Also das Potenzial weiterzuentwickeln sieht man zum Beispiel speziell hier bei den Stuttgart Scorpions. 2007 wurden wir damals gefragt, okay, nach Auflösung der NFL Europe, ob wir uns ein klein wenig um die Fanszene kümmern. Wir haben es dann getan, wir haben Tailgating vor dem Spiel eingeführt, das heißt, es wird gegrillt, gemacht, getan auf den mitgebrachten Grills. Es sind Auswärtsfahrten in Bussen, die mittlerweile organisiert werden.
Den Super Bowl 44 gewann die New Orleans Saints am Ende der Nacht mit 31-17. Und auch in diesem Spiel wurden wieder ein paar neue Helden geboren.
Danke für deinen Einblick, Nils. Das war wirklich sehr interessant. Und so bleibt es auch, nur weniger amerikanisch. Wir wechseln in die Formel 1. Eine Glosse dazu von Julian Engelhardt.
Das Fahrerfeld der Formel 1 erinnert inzwischen ein wenig an einen Urlaub auf Mallorca. Eine Gruppe von 5-6 Deutschen, die alle um eine Flasche Shampoos kämpfen. Apropos Alkohol. Der Finne Kimi Räikkönen verlässt die Formel 1. Shootingstar Sebastian Vettel hingegen zeigte in der letzten Saison immer wieder Probleme in den letzten Runden. Deshalb arbeitet er nun an seinem Finish. Doch nicht nur dem Finnen Räikkönen wurde die Formel 1 in den letzten Jahren zu langweilig. Auch den Zuschauern fehlte die Spannung. Man fragt sich warum. Eine schnelle, attraktive Sportart, in der 20 Autos 70 Runden lang im Kreis fahren und jede 214. Runde ein Auto ein anderes überholt. Das macht immerhin ein Überholmanöver in drei Rennen. Doch das könnte sich bald wieder ändern. Denn der Messias kehrt in die Formel 1 zurück. Michael Schumacher ist wieder da. Und das in Silber. Ein sehr ungewohntes Bild. Ähnlich ungewohnt wie ein Überholmanöver in der Formel 1. Mercedes wird zukünftig also einen eigenen Rennstall stellen und Unsummen für die Königsklasse des Motorsports ausgeben. Das passt natürlich in das Bild der sparenden Automobilhersteller. In Sindelfingen wird die Produktion der C-Klasse eingestellt und rund 3000 Mitarbeiter verlieren dadurch ihren Job. Aber keine Sorge, im Formel-1-Team werden sicherlich 12 Mechaniker für die Boxenstops gesucht. Um Kosten zu senken, hat Mercedes bereits die Abwrackprämie für jeden kaputten Boliden beantragt. Doch zurück zum Heilsbringer des neuen Teams. Schumacher freut sich auf sein Comeback.
Der kleine Junge ist wieder zurück im silbernen Auto.
Um es mit den Worten von EU-Umweltminister und Englischprofessor Günther Oettinger zu sagen.
The peasant has survived.
Genau, Herr Oettinger. Ich wette, Ihr Englischlehrer ist stolz auf Sie. Wo wir gerade beim Thema Umwelt sind. Die Formel 1 versucht grüner zu werden. Zum Beispiel durch die Einführung des Energierückgewinnungssystems KERS, das BMW so erfolgreich betrieben hat, dass sie nun den Rückzug aus der Formel 1 verkündet haben. Dort legt's die nieder. Allerdings mutet der Umweltwahn ein wenig bizarr an. Denn allein beim Grand Prix von Singapur werden lächerliche 3,18 Millionen Watt Strom verbraucht. Damit könnte man 150.000 Waschmaschinen ein Jahr lang durchgehend laufen lassen. Oder aber die Sonnenbank von Flavio Briatore einen Monat betreiben. Der Sunnyboy der Königsklasse verabschiedet sich aus der Formel 1. Briatore sagte einmal, wenn wir jedes Mal gewinnen, sind wir bald so unbeliebt wie Ferrari. Und das wollen wir vermeiden. Das mit dem Gewinnen hat nicht ganz geklappt. Das mit dem Unbeliebtwerden hat er persönlich inzwischen perfektioniert. Sein junger Schüler Nelson Piquet Jr. hat allerdings auch sehr schnell von seinem Mentor gelernt. Trotz der Ausstiege von BMW und Toyota werden kommende Saison eine Reihe neuer Teams in der Formel 1 starten. Unter anderem Rückkehrer Lotus. Und auch ein deutscher Hersteller kündigt bereits seinen Einstieg für 2011 an. Opel befindet sich nach dem Erfolgsjahr 2009 weiterhin im Aufstieg und plant ganz Großes. Die Regierung hat bereits weitere 400 Millionen Euro zugesichert. Wir sind gespannt auf die 19 Rennen dieses Jahr. Wir dürfen also immerhin mit 6 Überholmanövern rechnen.
Ja, Julian, vielen Dank. Und wir hier hoffen jetzt auf das Überholmanöver der Walter Tigers und schauen mal wieder bei Stefan Löffler und Lars Meyer-Hübner vorbei.
Heute ist so ein schöner Tag, wird hier in der Paul-Horner-Arena gespielt. Nach dem dritten Viertel führen die Walter Tigers mit 11 Punkten gegen die Skyliners aus Frankfurt. Und Dane Watts mit einem Monster-Dunk. Das ist nicht die Möglichkeit. Das werden wir in den nächsten Tagen auf YouTube sehen. Da bin ich mir ganz sicher. Das sieht man sonst so nur in der NBA. Und das spricht schon Bände, dass man sich hier sowas traut. Es läuft einfach rund für die Tigers. Und das ist eine Riesenführung. Und auch der Angriff der Skyliners ist abgewehrt worden. Lars, das ist doch Wahnsinn, was hier abgeht.
Die Halle steht Kopf, was eine Wahnsinnsaktion. Das muss ich nochmal dazu sagen, dass ein Dank kommt. Schon öfters vor in der Bundesliga, doch ein Dank über einen Gegenspieler. Das ist der Wahnsinn, das war wirklich ganz stark. Aber das ist jetzt auch sinnbildlich für das ganze Tübinger Spiel. Sie spielen geduldig, sie spielen mit Emotionen, sie spielen mit Kampf. Das ist einfach sehr schön anzuschauen. Es macht Spaß zuzugucken.
Herrlich, herrlich. Na, diesen Dank hätten wir doch am liebsten selbst gesehen. Leider nicht möglich, also müsst ihr uns weiter auf dem Laufenden halten. Wir schalten zurück, sobald es wieder interessant wird. So lange vergnügen wir uns mit etwas Neuem, was kaum ein Mensch kennt, Headis. Mohan Schäfer präsentiert uns diese neue Sportart in einem Beitrag.
Solche oder ähnliche Jubelarien bekommt man beim Headis des Öfteren zu hören. Seit diesem Wintersemester wird Headis im Hochschulsport an der Uni Tübingen angeboten. Wie es dazu kam, erklärt uns Daniel Fauser, der Leiter der Hochschulsportgruppe.
Ja, also vor 2 Jahren war eine deutsche Hochschulmannschaft im Tischtennis in Karlsruhe und da wurde die Sportart vorgestellt zum ersten Mal. Die wurde vor 3 Jahren erfunden und da haben wir es also zum ersten Mal mitgekriegt. Dann mit dem Justus Wolf, dem Sportreferenten hier an der Uni Tübingen im Hochschulsport, haben wir das eben so entschieden, dass wir es hier eigentlich auch anbieten können. Und im letzten Semester wurde es angeboten und ja, es läuft eigentlich ganz gut.
Headis wurde 2006 vom Saarbrücker Sportstudenten René Wenger erfunden. Was als Freizeitspaß begann, hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem Trendsport entwickelt. Der Begriff Headis setzt sich aus den Wörtern Head und Tennis zusammen und bedeutet so viel wie Kopfballtischtennis.
Ja, ist eben eine ganz andere Sportart, mehr oder weniger eben der Mix aus 3 verschiedenen Sportarten, Tennis, Tischtennis und Fußball, also die Taktik vom Tennis, die Regeln vom Tischtennis und eben das Kopfballspiel vom Fußball.
Das Spielgerät ist ein weißer 95 Gramm schwerer Gummiball, den die Spieler mit dem Kopf hin und her jonglieren. Tut einem da nicht irgendwann der Kopf weh?
Vom Spielen an sich jetzt nicht. Wenn man mal mit dem Kopf gegen die Platte rammt, kann das schon vorkommen. Bis jetzt ist aber Gott sei Dank noch nichts passiert. Und nee, eigentlich kriegt man eher ein bisschen Probleme mit der Kondition, auch wenn es nicht so aussieht, aber es ist doch sehr anstrengend.
Das Verletzungsrisiko ist beim Headis also eher gering. Dennoch ist voller Körpereinsatz gefordert. Der Spieler darf sich zum Beispiel mit den Händen auf der Platte abstützen. Mehr zu den Regeln von Headis-Experte Daniel Fauser.
Ja, wie gesagt, also die Regeln sind ähnlich die vom Tischtennis. Man macht einen Aufschlag erst auf die eigene Hälfte, dann auf die gegnerische Hälfte. Dann ist eigentlich komplett frei. Man spielt eben den Ball nur mit dem Kopf, wie gesagt, Headis. Darf sich aber auf der Platte aufstützen, man darf auf die Platte draufspringen. Man darf wie beim Tennis jetzt den Ball Volley nehmen, man muss nicht wieder aufhüpfen lassen. Aber sonst ist eigentlich alles frei. Man muss nur den Ball mit dem Kopf auf die andere Platte wieder zurückbringen.
Das Spiel ist schnell erlernbar und jeder kann es spielen, ob jung oder alt. Überall gibt es Parks, öffentliche Plätze oder Schulhöfe mit Tischtennisplatten. Die taktischen Möglichkeiten und die koordinativen Anforderungen geben eine Vielzahl von spielerischen Möglichkeiten und machen das Spiel gerade auch auf hohem Niveau interessant. Mittlerweile gibt es auch schon 7 Vereine in Deutschland und Headis wird an vielen Universitäten im Hochschulsport angeboten.
Und ja, ich muss sagen, echt sehr lustig, also macht riesig Spaß.
Sehr intensiv.
Ja, Spaß, Gemeinschaft.
Sehr anstrengend.
Ja. Muss wirklich hochkonzentriert immer sein und also es strengt durchaus an.
Macht riesen Laune.
Einfach schönste.
Headis kann man im Einzel- und Doppel spielen, egal ob jung oder alt, Mann oder Frau. Das Spiel ist einfach zu erlernen und kann an vielen Orten gespielt werden. Damit bietet Headis die perfekten Bedingungen, um sich in Deutschland als Trendsport zu etablieren.
Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Jetzt wissen wir, was Headis ist. Danke, Mohan. Zurück zu etwas altbewährtem, Volleyball. Ein Interview von Henna Thies mit Michael Neumeister, einem Bundesliga-Profi, der derzeit in Tübingen Sport studiert und beim TV Rottenburg spielt.
Micha, warum der TVR, warum Tübingen?
Warum TVR? TVR ist einfach ein super Volleyballverein, wo die Umgebung einfach passt. Man hat das Sportliche in den optimalsten Bedingungen. Und dazu kommt natürlich noch Tübingen mit einer sehr guten Uni, wo ich dann halt mein zweites Standbein auch so aufbauen kann.
Die ersten Profijahre waren besonders hart für dich. Erst die Trainerprobleme in Leipzig, dann der harte Kampf um die Startposition des Zustellers bei Eltmann und auch in Rottenburg hat es ein wenig gedauert, bis dein Knoten platzte. Sind diese Startschwierigkeiten mit ein Grund dafür gewesen, zu studieren?
Ja, auf jeden Fall. Also wäre diese Situation nicht so gekommen, wie sie jetzt gerade ist, hätte ich, glaube ich, voll auf den Sport gesetzt und wäre dann halt nur in die Profikarriere eingestiegen. So ist es jetzt aber entstanden, dass ich dann halt auch an die Zukunft denke und an den Stellenwert des Volleyballs hier in Deutschland, der leider nicht so rosig ist. Und deswegen habe ich mich dann halt auch für die zweite Variante nebenher studieren entschieden, um dann halt auch eine Option zu haben.
Nicht nur Sportmanagement-Studenten, also deine Kommilitonen, klagen während der Prüfungszeit über psychischen Stress und Überlastung. Bei dir kommt eine äußerst zeitintensive Belastung hinzu. Wie schaffst du es besonders in Prüfungszeiten, Studium und Beruf, also Profi-Volleyballspieler zu sein, unter einen Hut zu bringen?
Da gibt es ein ganz einfaches Mittel, indem man halt die Schule oder jeweils, wenn man in dem Studium ist, das andere dann halt ausschließen muss, auszublenden und sich komplett frei zu machen für die Aufgabe, die man gerade macht. Also heißt es, bin ich im Sport, hat das Studium das Nachsehen, ich muss alles ausblenden, kann mich nur auf Volleyball konzentrieren. Und so rum geht es dann halt auch im Studium. Sobald ich die Uni betrete, ist Volleyball einfach für mich tabu und muss aus dem Kopf raus.
Wie schwierig und wie entbehrungsreich ist diese Doppelbelastung, Studium und Volleyballspielen tatsächlich? Der Sportstudent an sich definiert sich schließlich auch über Party und Nachtleben.
Ja, das gehört natürlich ganz normal dazu. Wir sind auch nur Menschen, die Spaß haben wollen. Und gerade nach einem erfolgreichen Spiel ist es immer sehr gut möglich, dann halt auch wegzugehen. Da gibt es Tage, da hat man halt Möglichkeiten, auch mal ins Top 10 zu gehen, wie das, glaube ich, jeder Tübinger auch mal gemacht hat. Und am Sonntag dann eher weniger. Man hat abends zwar jetzt unter der Woche nicht viel Zeit, aber das ist auch kein großes Problem und das bin ich schon seit Jahren gewohnt, dann halt nach dem Spiel mal wegzugehen, aber unter der Woche gibt es für mich jetzt nicht unbedingt viel Party.
Wie sehr hängen diesbezüglich Uni-Stress mit sportlicher Leistung zusammen?
Dazu haben wir eine Möglichkeit, mit unserem Sportpsychologen Hartmut Gabler zu arbeiten, der uns da sehr viel weiterhilft, uns Tipps und Methoden zeigt, wie man das geregelt kriegt, wie man den Stress beiseite schieben kann.
Hartmut Gabler ist auch an der Universität Tübingen kein unbeschriebenes Blatt. Inwiefern hat er Anteil an deinem persönlichen Erfolg?
Ja, der hat sehr viel Anteil, denn gerade im Volleyballsport ist es extrem wichtig, den Kopf klar zu halten. Und wenn man das geregelt kriegt, wenn man das schafft, dann kann man auch sehr erfolgreich sein. Und das hat einen großen Anteil zurzeit in der Saison.
Und das funktioniert so gut, dass du die beste Hinrunde deiner Karriere gespielt hast bisher, kann man das so sagen?
Auf jeden Fall, also das ist ein großer Punkt, der damit reinspringt und dann auch das Vertrauen, was mir der Trainer sozusagen gegeben hat. Ich habe lange als zweiter Zuspieler agieren müssen und lange auf eine Chance gewartet, mich auch zu zeigen, Verantwortung zu übernehmen. Und das hat in diesem Jahr dann endlich mal geklappt.
Deine sensationelle Hinrunde wurde gekrönt durch deine erste Teilnahme am All-Star-Game. Wie hat sich das angefühlt?
Das war auch mal eine große Ehre, da nominiert zu werden und das zu zeigen, was man sozusagen in den Jahren zuvor erarbeitet hat. Das ganze harte Training und die viele Zeit, die man da investiert hat, hat sich da einfach mal bezahlt gemacht.
Du hast in einem früheren Interview behauptet, es sei unmöglich, als Volleyballprofi seinen Lebensunterhalt in Deutschland zu verdienen. Heißt das, du wirst Deutschland verlassen, sobald dein Studium in Tübingen zu Ende ist?
Die Gedanken bestehen auf jeden Fall, denn nach dem Studium will ich auf jeden Fall nochmal komplett mich auf den Sport konzentrieren und die einzige Möglichkeit, da wirklich eine richtige Profikarriere zu starten, wäre halt in einem Ausland, wo man halt auch Geld verdienen kann. Da bietet sich die eine Möglichkeit dann mit Russland, da ich dort auch geboren worden bin und das ist jetzt auf jeden Fall ein Ziel von mir, da irgendwann wieder hinzukommen.
Michael, wann sehen wir dich in der Nationalmannschaft?
Das ist eine gute Frage. Natürlich dann, wenn der Bundestrainer mich dann aufstellt und mich nominiert. Kann in einem Jahr sein, kann aber auch in 3 Jahren sein. Da warte ich einfach mal ab und werde einfach in der Zeit gut spielen und mich präsentieren.
Michael Neumeister, vielen Dank für deine Zeit und auch viel Glück in der Zukunft.
Vielen Dank, Henna. Wir zeigen Ihnen mal wieder etwas Neues. Blindenfußball. Ein Beitrag von Melanie Stitterich zu dieser Faszination.
Bereit? Rechter Pfosten, linker Pfosten, Mitte.
Jonas! In der letzten Minute entschied sich das Trainingsspiel zwischen Alexander Fangmann und Jörg Fetzer. Der sichere 6-Meter-Schütze Fangmann versenkte den Ball rasselnd unter der Latte. Unhaltbar für den Torhüter Halanzi und somit Sieg für Alexander Fangmann. Auf den ersten Blick zwei ganz normale, ehrgeizige Fußballlehrlinge, was die beiden allerdings von Millionen von anderen Kickern unterscheidet. Alexander und Jörg können nicht sehen. Während Jörg seit seinem 19. Lebensjahr noch über eine 1-2%ige Sehkraft verfügt, hat Alexander bereits mit 8 Jahren sein Augenlicht komplett verloren. Eines haben jedoch beide gemeinsam, die starke Kraft, ihr Hobby noch über das Schicksal zu stellen. Alexander Fangmann.
habe nach meiner Erblindung erstmal nichts mit Sport oder Fußball so an sich zu tun gehabt, außer dass ich halt Fan von Bundesliga und Ähnliches geworden bin und dann mich dafür interessiert habe und zum Spaß mit meinen Freunden Fußball gespielt habe, mit einem anderen Ball, als wir den jetzt haben. Dem ging es natürlich auch nicht so gut. Ich kannte auch keine Regeln oder Ähnliches und wir haben halt einfach, ja, die haben mich halt mitspielen lassen.
Als einer der Hauptdrahtzieher rief Alexander selbst den Blindenfußball 2006 in Tübingen ins Leben. Einmal die Woche trainiert der Sportstudent Jonas Halansi seine Schützlinge. Mit einem ca. 500 Gramm schweren, rasselnden Ball werden sowohl taktische Spielzüge als auch das Zweikampfverhalten trainiert. Der Hochschulsport dient jedoch nur als Zusatztraining. Aktiv spielen Fangmann und Fetzer beim MTV Stuttgart. Alex blickt bereits nach 3 Jahren sehr gerne auf die bisherigen Erfolge zurück.
Wir haben eigentlich bei jedem Turnier gut abgeschnitten. Schlechter als den 3. Platz hatten wir bisher noch gar nicht. Größter Erfolg letztes Jahr 2009 die Meisterschaft, deutsche Meisterschaft. 2008 waren wir Vizemeister, sodass wir schon zum eigentlich das erfolgreichste Team gerade sind. So.
Während sich der MTV Stuttgart zurzeit auf dem 1. Tabellenplatz befindet, sind es weltweit spanische und portugiesische Mannschaften, die an der Spitze dominieren. Um dies in Zukunft zu ändern, ist ein regelmäßiges Training unerlässlich. Doppelpässe, Dribbling, Zweikampf, Torschuss. Ein Laie möge sich fragen, wie trotz des temporeichen und körperbetonten Spiels Zusammenstöße vermieden werden können. Es ist nur ein kleines, spanisches Wort, das Großes bewirkt. Jörg Fetzer.
Voy heißt Spanisch, ich komme, sodass der Angreifende, der stürmende Spieler weiß, jetzt stellt sich ihm ein Verteidiger in den Weg und er darf jetzt nicht geradeaus weiter Richtung Tor rennen, weil sonst riskiert er einen Zusammenstoß. Und das Wort dient dann eben dazu, Verletzungen zu vermeiden.
Seit dem Wintersemester 2008-2009 trainiert Jonas Halansi die Tübinger Jungs. Ohne jegliche Erfahrung gab er sich der Herausforderung hin. Begeistert ist er bis heute dabei geblieben und bildet sich regelmäßig durch Fortbildungen weiter. Auf dem Tübinger Sportstudent lasten hohe Anforderungen. Jonas muss vom ersten Schritt in der Halle an immer hellwach sein.
Hier ist ja ganz wichtig, dass ich meine Augen einfach überall habe. Bei den 2 Jungs hier jetzt nicht ganz so, weil die kennen die Halle in- und auswendig. Da muss ich jetzt nicht aufpassen, zum Beispiel auf eine Sprossenwand. Wenn ich das jetzt mit absoluten Neulingen mache, zum Beispiel bei diesen Frauenlehrgängen, da musste man dann schon immer aufpassen, dass keiner gerade in solche gefährlichen Richtungen rennt oder gerade auch, wenn ein Tor im Weg steht, da muss man einfach ganz arg die Augen aufhalten.
Neben dem Trainer sind die einzigen Szenen beim Spiel der Torwart und mannschaftseigene Guides, die ihr Team von der Seitenlinie aus unterstützen. Demnach muss ein Blindenfußballer über einen sehr gut ausgeprägten Gehör- und Orientierungssinn verfügen. Eine spezielle Lauftechnik ist dabei unerlässlich. Jörg Fetzer.
Also die Kunst besteht darin, den Ball nicht mit einem Fuß, wie sonst häufig beim Fußball, nach vorne zu treiben, sondern immer zwischen den Beinen hin und her pendeln zu lassen. Und das erfordert eben eine sehr große Übung. Und man muss dann eben, darf das nicht statisch auf der Stelle machen, weil sonst kommt man nicht vorwärts, sondern immer so leicht nach vorne. Und am besten ist es, man tritt den Ball nicht, sondern man versucht, ihn nach vorne zu schieben, sodass er möglichst lange am Bein kleben bleibt.
Fußball nach Gehör. Eine Entwicklung, die es auch sehbehinderten Fußballern ermöglicht, ihrem Hobby nachzugehen. Jonas Halansi ist froh, dass er diese Herausforderung einst angenommen hat. Nach einer Stunde mit den Jungs kann auch er einiges für sich mitnehmen.
Verletzungen, ja. Nein, auch gerade wenn ein wunderschönes Tor gefallen ist, was ich echt oft sehe beim Alex und beim Jörg, wenn sie irgendwie den Ball doch noch erwischen, was manche sehenden Fußballer nicht besser können, dann bin ich schon manchmal beeindruckt.
Respekt und Hut ab vor diesem Projekt und danke Melanie. Doch natürlich sind wir jetzt alle gespannt, wie es bei den Walter Tigers ausschaut. Bringen sie den Sieg nach Hause? Stefan Löffler und Lars Meyer-Hübner, was passiert in der letzten Minute?
Hier in der Paul-Horn-Arena ist nur noch 1 Minute zu spielen. Die Halle steht Kopf, denn die Walter Tigers führen mit 17 Punkten. Das ganze Spiel über haben die Tigers ihre Zähne gezeigt und gekämpft. Jetzt zeigen sie die Zähne, weil sie alle ein Lächeln auf den Lippen haben. Die Freude ist riesengroß. Lars, mit diesem Sieg haben die Tigers einiges erreicht.
Ja, das kann man jetzt schon feststellen. Denn Tübingen mit dieser Konstanz und mit dieser starken Leistung, wie sie in den letzten 5 Spielen gezeigt haben, wenn die so weitermachen, dann sind auf jeden Fall die Playoffs drin. Das muss man sich mal vorstellen. Tübingen mit dem geringsten Etat der Liga in den Playoffs, das wäre ja ein Traum. Jedoch, bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Man muss natürlich auch sehen, es sind junge Spieler, sind viele junge Spieler dabei, die vielleicht auch am besten einbrechen können noch. Aber wenn sie so weiterspielen, das war wirklich sehr stark heute, dann sind die Playoffs drin. Davon kann man ausgehen. Jetzt sind nur noch 15 Sekunden zu spielen. Jetzt wird nicht mehr viel gemacht. Jetzt versuchen sie noch ein bisschen zu zaubern. Die Spieler, die sonst nicht so viel Spielzeit kriegen, sind drin. Und noch ein Dreier oben drauf von Jenkins, der seine überragende Leistung heute krönt. Ich glaube, das hat heute jedem wirklich Spaß gemacht. Jeder wird nach Hause gehen mit einem Lächeln. Eine sehr starke Leistung. Das Spiel ist vorbei. Stefan, ich glaube, heute Abend sind wir Zeuge geworden von einem hervorragenden Spiel. So sind die Playoffs weiter drin.
Ja, das war allererste Klasse, was hier die Walter Tigers abgeliefert haben. Überragender Spieler mit der Nummer 32, Dane Watts, mit sage und schreibe 23 Punkten. Die Walter Tigers gewinnen hier mit 21 Punkten Vorsprung vor dem auf Platz 6 in der Tabelle liegenden Skyliners aus Frankfurt.
Phänomenal, vielen Dank für eure Live-Reportage und bloß nicht zu viel feiern, Jungs. Ich habe hier leider eher weniger zu feiern, denn wir sind am Ende angelangt. Ich bedanke mich im Namen aller Seminarteilnehmer für ihr Zuhören und sage auf Wiederhören. Mit einem prophetischen Rückblick von Michael Magnussen auf das Sportjahr 2010. Tschüss.
Bärenstark, du säufst zu viel. Macht er die frisch da hinten? Unvorstellbar, unvorstellbar.
Was für ein Jahr, was für ein Jahr.
Skandal!
Ja, was war das nur für ein Sportjahr 2010? Geschichte wurde geschrieben, es ereignete sich ein Skandal nach dem anderen und Kevin Korani wurde Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga. Doch dazu später mehr. Beginnen wir bei einer anderen, nun ja, inzwischen nicht mehr Legende, Tiger Woods. Zu Beginn des Jahres hob die amerikanische Gewerkschaft der Pornodarstellerin fast geschlossen die Hand und behauptete, ich hatte den Tiger in mir. Wohl dem, der bei der Konstellation noch das nötige Kleingeld hat, um sich einen guten Anwalt zu leisten.
Ja, okay, kann man so sagen.
Aber schauen wir doch etwas über den Tellerrand der Glitzer- und Glamour-Welt der Legenden unserer Zeit hinaus. Denn auch im Schneesport war 2010 das ein oder andere Schmankerl zu erleben. Ganz vorne mit dabei natürlich die Olympischen Winterspiele in Vancouver. In dem Vancouver in Kanada werden sich einige unserer Zuhörer fragen, die es schafften, im Erdkundeunterricht nur jede zweite Stunde vor der Tür zu sitzen. Ja, genau, in dem Vancouver in Kanada. Auch wenn es völlig absurd erscheint, Winterspiele in einen Ort zu vergeben, der es gerade so schafft, nicht auf den Meeresboden abzusinken und mit Wintersport so viel zu tun hat, wie Kevin Korani mit Fußball spielen, fanden unsere lieben Freunde des IOC keinen besseren Platz, dieses Ereignis zu veranstalten. Wie dem auch sei, für unsere Deutschen hat sich das ganze Jahr nicht gelohnt. Gegen die föderierten Staaten zur Legalisierung Anabolikas war auch dieses Mal kein Gras gewachsen, auch wenn es von diesem in Vancouver reichlich gibt. Einzig und allein unser Curling-Nationalteam konnte bei diesen Spielen als undankbarer Vierter überzeugen und wurde daraufhin zur Mannschaft des Jahres gewählt. Wir gratulieren.
Ja!
Kommen wir zu des deutschen liebsten Kind, die beste Bundesliga der Welt. Immerhin konnten wir uns hier drauf verlassen, dass ein deutsches Team den Titel holt. Doch es wurde nicht der von Stefan Effenberg prognostizierte
Zweikampf zwischen Werder Bremen, Leverkusen und wahrscheinlich Bayern München.
Sondern der FC Schalke 04 machte das Rennen. Ja, Sie haben richtig gehört. Nachdem Felix Magath in der Winterpause seinen Kader mit 18 Spielern der U19 Chinas auf 69 Mann aufgestockt hatte, gelang ihm der unglaubliche Coup. Gleichzeitig stellte Schalke mit Kevin Korani den Gewinner der Torjägerkanone, was Clemens Tönnies wohlwollend zur Kenntnis nahm.
Ja, Kevin hat seine Stärken. Er ist in der Umsetzung manchmal ein bisschen behindert, sag ich mal, aber er ist wirklich torgefährlich.
Clemens Tönnies hat wenig mit Fußball zu tun, sagen Sie sich? Das mit unserem Hauptstadtclub auch. Nachdem die Hertha die Saison mit 9 Punkten abgeschlossen hatte, wurde sie von der DFL direkt in die neue dritte Liga zwangsversetzt und versucht seitdem erfolgreich, den Negativrekord ein weiteres Mal zu unterbieten. Der Höhepunkt des Sportjahres 2010 sollte dann aber doch die Weltmeisterschaft im Sommer in Südafrika werden. Jawohl, 2010 wird unser Jahr, wir werden Weltmeister. Es war Juli, herrliches Wetter, alle Deutschen draußen. Genau wie unsere Nationalmannschaft in der Vorrunde. Das Aus gegen die Fußballgroßmächte Ghana, Serbien und Australien.
Manchmal gibt auch eine schwere Geburt ein schönes Kind.
Dann war diese WM wohl die Heidi Klum unter den Turnierteilnahmen der deutschen Nationalmannschaft. Der wiedererstarkte Kevin Korani, den Löw vor der WM auf Knien darum bitten musste, zur WM mitzufahren, konnte auch keine ganz plausible Antwort geben, als wir ihn nach den Gründen für das frühe Ausscheiden fragten.
Wollen Sie mich verarschen oder wie? Nach Frage nicht spielen. Brauchen Sie mir jetzt so eine Frage nicht zu stellen.
Bei dieser Auskunftsfreude müssen wir uns wohl gleich dem Finale widmen, das erwartungsgemäß zwischen Nordkorea und Neuseeland stattfand. die sich bis ins Finale durchgezaubert hatten. Das Problem: während der WM hatten sich 3.521.712 Zuschauern wegen dem ohrenbetäubenden Lärm der büffelhornlangen Plastiktrompeten einen Hörsturz zugezogen und mussten daraufhin in örtlichen Krankenhäusern behandelt werden. Die FIFA wiederum beschloss da, das Finale unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen, und auch die örtlichen Rundfunkanstalten verweigerten den Dienst an der Kamera. Das Ergebnis des Finals ist daher bis heute nicht bekannt. Unsere Redaktion verlost unter den Einsendungen für das richtige Ergebnis 2 büffelhornlange Plastiktrompeten und ein Meet and Greet mit Kevin Kurani.
And please do not blow the bubuzellas.
Ich hab die Haare schön.